RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Simulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 8. Juni 2017. Die Simulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Nunung Nursia, Sri Unun, Dora, Setiorini und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Vizepräsident Yusuf Kalla erhofft sich von der friedlichen Lösung der Krise Katars. TNI wird die Zahl der Boeing-Aufklärungsflugzeuge erhöhen, um Morotai zu beobachten. Der Industrieminister Erlangga Hartarto weihte die indonesische Batikmesse Gelar Batik Nusantara 2017 ein. Die Flugverbindungen Indonesien-Katar bestehen weiter. Indonesien und Russland erörterten Zusammenarbeit in der Terrorismusbekämpfung. Der Exportwert Indonesiens nach Ägypten steigert sich um 35,50%. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla hofft, dass die diplomatische Krise der arabischen Länder und Katars friedlich gelöst werden könnte. Das sagte Yusuf Kalla gestern in Jakarta. Ihm zufolge untersuche die indonesische Regierung zurzeit die vorhandenen Fragen, einschließlich der Folge davon für Gegenwart und Zukunft. Angesichts der Krise, die die Koalition der arabischen Länder breche, stelle Indonesien sich nicht auf eine Seite. Die indonesische Regierung beobachte aber weiter die Entwicklung in diesem Gebiet. Anlässlich der indonesischen Staatsbürger in Katar sind sie momentan immer noch in Sicherheit, da diese Probleme laut Yusuf Kalla gelöst werden könnten. Die indonesischen Streitkräfte werden die Provinz Nordmolukken, vor allem im Bezirk der Insel Morotai, stark beobachten, um sie vor verschiedenen Bedrohungen wie unter anderem der terroristischen Gruppe von Marawi zu schützen, da Morotai an Philippinen grenzt. Das sagte der TNI-Befehlshaber Gatot Normantio gestern bei seinem Besuch in der Moschee Al-Munawar in der Stadt Zentral Ternate. Gatot Normantio fuhr fort, dass sein Besuch in Nordmolukken dazu diene, sich mit der dortigen Bevölkerung zu setzen, damit sie auf die terroristische Gruppe von Marawi wachsamer sein könnten. Laut Gatot Normantio werde TNI die Truppen an Küsten in Morotai vergrößern und das maritime Kommando dort stationieren, um die Patrouille im Gewässer durchzuführen. Denn Morotai sei die weit entfernte liegende Insel Indonesiens. Außerdem werde die TNI die Zahl der Aufklärungsflugzeuge erhöhen, um Morotai von der Luft und die Schiffe der indonesischen Seestreitkräfte zu beobachten. TNI werde ebenso die Zahl der Truppen im Bezirk Morotai erhöhen. Der indonesische Industrieminister Erlangga Hartarto hat gestern gemeinsam mit der Gattin des indonesischen Vizepräsidenten Mufidah Yusuf Kalla und der Leiterin der Indonesischen Batik-Stiftung Ani Yudhoyono die Indonesische Batikmesse Gelar Batik Nusantara 2017 eingeweiht. Diese Messe findet vom 7. bis zum 11. Juni 2017 statt. Erlangga Hartarto sagte bei der Einweihung dieser Messe, er respektiere die Indonesische Batik-Stiftung, die konsistent Batik über verschiedene Aktivitäten wie unter anderem diese Messe erhalte. Die Batik sei immaterielles Kulturerbe Indonesiens, welches am 2. Oktober 2009 von der UNESCO in der Liste des Weltkulturerbes anerkannt wurde. Diese Anerkennung fördere die nationalen Batik-Handwerker und Batik-Industrie dabei, ihr Geschäft zu entwickeln, sodass man die Einnahmen, die zum Wohlstand führten, verbessern könne. Laut dem Minister Erlangga Hartarto sei der Hauptmarkt der indonesischen Batik-Produkte Japan, die USA und Europa. Er gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass diese Batik-Messe für die indonesische Batik international werben könnte. Das indonesische Generaldirektorat für Luftverbindung des indonesischen Verkehrsministeriums gab bekannt, dass Flüge zwischen Indonesien und Katar trotz des Abbruchs der diplomatischen Beziehungen der vier nahöstlichen Länder Ägypten, Libyen, Jemen und Malediven und dem damit eingehenden Flugverbotes der Fluggesellschaften Katars weiterhin fortbestünden. Die Direktorin für Lufttransport des indonesischen Verkehrsministeriums Maria Christi Endahmuni sagte vorgestern in Jakarta, dass es durch den Abbruch der diplomatischen Beziehungen keinen signifikanten Einfluss auf die indonesischen Flugverbindungen gebe. Zurzeit bestünden zwischen dem Emirat und Indonesien gute Beziehungen und sei Katar, das für seine Glaubwürdigkeit zu kämpfen habe, eines der potenziellen Flugziele, vor allem für den Tourismus. Endahmuni fort, dass Katar zurzeit Flüge der Pilger nach Mekka mit Transit in Doha in Katar betreiben würde und nun damit beschäftigt sei, dafür zu sorgen, dass sie immer noch in Saudi-Arabien landen könnten. Die Partei für die Auferstehung der Nation, PKB, führte gestern in Jakarta einen Dialog mit dem russischen Botschafter in Indonesien, Mikhail Galuzin, durch, um die Möglichkeit zur Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Russland in der Terrorismusbekämpfung zu erörtern. Der Leiter der PKB-Partei, Muhaimin Iskandar, sagte in Jakarta, dass Indonesien und Russland diese Zusammenarbeit realisieren sollten. Beide Länder sollten dringend im Informationstechnologiebereich zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit werde in der Wissenschaft, Kultur und der politischen Partei realisiert werden, erklärte Muhaimin Iskandar weiter. Er fuhr fort, die Vertreter der Parteien in Indonesien würden die Vertreter der russischen Parteien über das Parlament treffen, um über diese Zusammenarbeitsmöglichkeiten zu diskutieren. Indonesien exportiert einige Hauptprodukte wie unter anderem Palmöl, mit dessen Nebenprodukte Kaffee, Papier für Bücher und Tuchen, Garten und Kakaobutter nach Ägypten. Indonesien importiert aber auch einige Produkte aus Ägypten, wie unter anderem Textil, Honig, Olivenöl und Dattel. Das sagte der Handelsattaché der indonesischen Botschaft in Kairo, Burman Rahman, kürzlich dem indonesischen Rundfunk. Für die Periode Januar bis März dieses Jahres steigerte sich der Exportwert Indonesiens nach Ägypten um 35,50% im Vergleich zum Vorjahr in gleicher Periode.
Export Indonesia ke Mesir dari Januari sampai Maret 2017 itu sejumlah 370.621.000 US Dollar. Dan ekspor Indonesia ke Mesir saat ini dari Januari.
Der indonesische Export nach Ägypten von Januar bis März dieses Jahres betrug etwa 371.000 US Dollar. Dies steigerte sich um 35,50% im Vergleich zum Vorjahr in gleicher Periode. Der indonesische Import aus Ägypten verminderte sich um 11%. Der Gesamthandelswert beider Länder beträgt zurzeit etwa 488.000 US-Dollar. Burman Rahman zeigt sich optimistisch, dass die Handelsbilanz beider Länder sich in Zukunft steigern kann. Er hofft, dass die Handelsbilanz beider Länder über 1,5 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.313,72 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.349,33 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.354 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 26 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 86%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute die Routinität im Fastenmonat Ramadan zum Thema. Unbewusst hat sich der muslimische Lebensstil auf den Rhythmus des Fastenmonats eingestellt. Die Konsummuster, die Unterhaltung im Fernsehen, sogar Dekorationen und Zubehör in Einkaufszentren wiederholen diese jährliche Routine. Gibt es etwas anderes als das Fasten des Jahres im Vergleich zum Ramadan in den vergangenen Jahren? Die Muslime auf der ganzen Welt fühlen sich wie die Hektik des Ramadans in der ersten Woche so anstrengend ist. Aber langsam haben sie es gewohnt, in den folgenden Wochen wieder zu hungern und zu dürsten. Fasten, das den Geist der göttlichen Liebe verloren hat, wird sich in eine Gewohnheit verwandeln und die Stau auf der Autobahn jeden Tag treffen. Zuerst war es hart, aber allmählich wurde es üblich. Es gibt auch eine Formel zu verehren, indem sie Koran vorlesen, Abendgebet und verschiedene andere Praktiken beenden. Infolgedessen werden sie träge und erschöpft sein, wenn sie die Tätigkeit verlassen, während sie des Ramadan aufbleiben. Manche versuchen, den Geist der göttlichen Liebe zu finden, indem sie anderen im Fastenmonat durch Kochen teilnehmen und dann den Armen etwas unentschieden verteilen. Es gibt auch diejenigen, die keine Zeit haben, das Korankonzert zu beenden, keine Zeit, um die Nacht aufzuwachen. Es gibt keine Nahrung mehr zu teilen. Alles, was sie tun, ist immer wieder versuchen zu fasten, wie sie können. Können die Muslime den Geist der göttlichen Liebe für Haber, Parkbegleiter, Becakfahrer, Müllsammler und Straßenbuster finden? Es kann sein, dass eine Person eine innere Erfahrung des Lebens erlangen wird, was nicht im Fasten und Gebet erhalten werden kann, dass Gott den Leuten gegenwärtig ist, die leiden und im Laufe des Jahres gefressen haben, verglichen mit denen, die nur im Ramadan tun. Es gibt diejenigen, die sich wie gewohnt entscheiden, die Ramadan-Routine vereint mit ihrem Alltag. Für solche Menschen ist das Fasten des Ramadans nie eine Routine, die ihre Liebe scheinen zu sein, sondern ist Teil des Pulses des Lebens geworden. Nicht mehr trennen sie sich, wo die Welt und das Jenseits, als ob die Verehrung nur ein Jenseits ist und so arbeitet, als ob sie nur auf die Welt ausgerichtet wäre. Ihr Blick auf die Welt und das Jenseits unterscheidet sie von den meisten Menschen. Dann, was ist mit denen, die in der Moschee oder im Büro sind, was auch immer ihre Tätigkeiten, ob Gedenken oder Denken, werden sie immer Vermittler.
näher zu Gott im Monat des Ramadan zu kommen. Wir hoffen immer, unsere Liebe zu Gott jeden Tag zu erneuern, der Gerechte zu sein. Soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 8. Juni statt. Wir beginnen mit dem Geburt des zweiten indonesischen Präsidenten Suharto. General Suharto wurde im Dorf Kemusuk im Bezirk Yogyakarta in Zentraljava am 8. Juni 1921. Suharto war der zweite indonesische Präsident von 1968 bis 1998 als Nachfolger von Sukarno. Im Ausland ist Suharto als The Smiling General oder den lächelnden General bekannt. Vor der Präsidentenposten war er ein Generalmajor. Suharto wurde im Jahre 1968 zum indonesischen Präsidenten ernannt. Er wurde 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 und 1998 von der beratenden Volksversammlung wieder gewählt. Am 21. Mai 1998 trat er von seiner Posten als Folge der Mai-Unruhen im gleichen Jahr zurück. Während seiner Amtszeit entwickelte er Indonesien mit seiner Trilogie der Strategie, nämlich Stabilität, Wachstum und Ausgleich. Er erhielt eine Anerkennung von der UN-Organisation für Nahrung und Landwirtschaft FAO im Jahre 1985 für Nahrungsselbstversorgung Indonesiens. Im Inland erhielt er den Titel Vater der Entwicklung. Suharto starb am 27. Januar 2008 im Alter von 87 Jahren. Willkommen zu dem 8. Juni 1968, als der Mörder des amerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King Jr. festgenommen wurde. An dem Tag wurde James Earl Ray, der Mörder von Martin Luther King Jr., von der britischen Polizei in London festgenommen. Ray schoss laut Gerichtsurteil in einem nicht endgültig geklärten Zusammenhang mit dem Attentat auf Martin Luther King am 4. April 1968 in Memphis aus einem Toilettenfenster eines Motels, als King auf dem Balkon des gegenüberliegenden Motels stand. Ray floh, ließ jedoch sein Gewehr, das er nicht von seinen Fingerabdrücken gereinigt hätte, in der Nähe des Tatorts zurück. So wurde er zwei Monate später am 8. Juni 1968 in London festgefasst. Zurück in den USA wurde ihm von einem seiner Anwälte geraten, die Tat zu gestehen, der Todesstrafe zu entgehen. Am 10. März 1969, seinem Geburtstag, legte Ray ein Geständnis ab und wurde zu 99 Jahren Haft verurteilt. James Ray starb am 23. April 1998 im Gefängnis an den Folgen eines Nierenversagens. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Internationalen Tag des Meeres. Der Tag des Meeres hat seinen Ursprung im Erdgipfel am 8. Juni 1992 in Rio de Janeiro. Seit 2009 wird der 8. Juni als Tag des Meeres von der Vereinten Nationen begangen. Die Ozeane werden als bedeutend für Ernährungssicherheit, Gesundheit und dem Überleben allen Lebens, für das Klima und als ein kritischer Teil der Biosphäre gesehen. Ziel des Tages ist es daher, weltweit Aufmerksamkeit für aktuelle Herausforderungen im Zusammenhang mit den Ozeanen zu erlangen. Das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der SIM Indonesien, unser Inblickpunkt behandelt heute das Thema Indonesische Jugendliche muss bereit sein, im ASEAN-Raum zu konkurrieren, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die Existenz des Verbandes Südostasiatischer Nationen ASEAN als Assoziation der 10 Länder im südostasiatischen Gebiet bringt viele Chancen und Herausforderungen für ihre Gesellschaft. Die ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft seit 2015 hat die Kluft zwischen den Mitgliedstaaten verlieren. Dies sagte der Leiter des Direktorats für die Sozialaufbaukooperation des Generaldirektorats für ASEAN-Kooperation des indonesischen Außenministeriums Isman Pasa im Generalvortrag im Rahmen des 50. ASEAN-Jahrestages an der Islamischen Universität von Darul Ulum Unipdu in Jombang, Ostjava. Er sagte dazu weiter: Die indonesischen Jugendlichen haben die große Verantwortung, um mit Jugendlichen aus 9 anderen ASEAN-Mitgliedstaaten konkurrieren zu können. Dazu sollen die Jugendlichen die großen Chancen bei der Implementierung der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft nehmen. Imzufolge betrug die Anzahl der indonesischen Jugendlichen nach statistischen sozialdemokratischen Daten im Jahr 2015 ein Viertel der ASEAN-Bevölkerungszahl, etwa 161 Millionen, mit dem Alter unter 30 Jahren. Diese Bevölkerungsanzahl soll in der Lage sein, die Arbeitsmöglichkeit zu dominieren und die Beiträge für die Region zu leisten, sagte Isman Pasa weiter. Er fuhr fort, dass Indonesien ein großes Land und seine Wirtschaft eigentlich am größten im ASEAN-Raum sei. Mehr als 40% der Wirtschaft und der Bevölkerung der ASEAN-Region habe Indonesien beigetragen. Die ASEAN-Zukunft ist in der Jugendlichen vorhanden. Häufig haben die Jugendlichen kein Selbstgefühl. Er betont, dass die Jugendlichen ihre Fachkenntnisse zeigen und sie teilen sollen. Imzufolge seien eigentlich die Arbeitskräfte aus Indonesien standfest und arbeiten hart, sodass viele Länder im ASEAN-Gebiet, in Europa und Amerika nach den indonesischen Gastarbeitern suchen. Aber die Arbeitskräfte haben ein großes Problem in Fremdsprachen, vor allem Englisch, sodass dies ein Hindernis für sie geworden ist. Des Weiteren sagte der Direktor des ASEAN-Studienzentrums der Universität von Darul Ulum in Jombang, Jarul Azhar, dazu, die indonesische Jugendliche solle ein offenes Gedanke haben, um sich mit der Außenwelt anzupassen, besonders für die Leute, die die große Chance im ASEAN-Raum und in der internationalen Welt nehmen möchte. Er betont, dass bei der Implementierung der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft seit 2015 es mindestens 8 Professionen offen in den 10 ASEAN-Mitgliedstaaten gebe. Die Arbeitskräfte aus einem ASEAN-Mitgliedstaat haben die Gelegenheit, um in anderen ASEAN-Mitgliedstaaten zu arbeiten. Aber einige Voraussetzungen im Mutual Recognition Agreement MRA werden dafür benötigt. Die Mutual Recognition Agreement ist ein Abkommen zwischen 2 oder mehr Länder, um eine Vereinbarung über etwas zu erreichen. 3 von 8 Professionen, Ingenieur, Architekt und Krankenschwester, die in der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft konkurrieren, werden von den Arbeitskräften aus Indonesien dominiert. Liebe Zuhörer, soweit der Imblickpunkt.
Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla hofft, dass die diplomatische Krise der arabischen Länder und Katars friedlich gelöst werden könnte. Das sagte Yusuf Kalla gestern in Jakarta. Ihm zufolge untersuche die indonesische Regierung zurzeit die vorhandenen Fragen, einschließlich der Folge davon für Gegenwart und Zukunft. Angesichts der Krise, die die Koalition der arabischen Länder breche, stelle Indonesien sich nicht auf eine Seite. Die indonesische Regierung beobachte aber weiter die Entwicklung in diesem Gebiet. Anlässlich der indonesischen Staatsbürger in Katar sind sie momentan immer noch in Sicherheit, da diese Probleme laut Yusuf Kalla gelöst werden könnten. Die indonesischen Streitkräfte werden die Provinz Nordmolukken vor allem im Bezirk der Insel Morotai stark beobachten, um sie vor verschiedenen Bedrohungen wie unter anderem der terroristischen Gruppe von Marawi zu schützen, da Morotai an Philippinen grenzt. Das sagte der TNI-Befehlshaber Gatot Normantio gestern bei seinem Besuch in der Moschee Al-Munawar in der Stadt Zentral Ternate. Gatot Normantio fuhr fort, dass sein Besuch in Nordmolukken dazu diene, sich mit der dortigen Bevölkerung zu setzen, damit sie auf die terroristische Gruppe von Marawi wachsamer sein könnten. Laut Gatot Normantio werde TNI die Truppen an Küsten in Morotai vergrößern und das maritime Kommando dort stationieren, um die Patrouille im Gewässer durchzuführen. Denn Morotai sei die weit entfernte liegende Insel Indonesiens. Außerdem werde die TNI die Zahl der Aufklärungsflugzeuge erhöhen, um Morotai von der Luft und die Schiffe der indonesischen Seestreitkräfte zu beobachten. TNI werde ebenso die Zahl der Truppen im Bezirk Morotai erhöhen. Der indonesische Industrieminister Erlangga Hartarto hat gestern gemeinsam mit der Gattin des indonesischen Vizepräsidenten Mufidah Yusuf Kalla und der Leiterin der indonesischen Batik-Stiftung Ani Yudhoyono die indonesische Batikmesse Gelar Batik Nusantara 2017 eingeweiht. Diese Messe findet vom 7. bis zum 11. Juni 2017 statt. Erlangga Hartarto sagte bei der Einweihung dieser Messe, er respektiere die indonesische Batik-Stiftung, die konsistent Batik über verschiedene Aktivitäten, wie unter anderem diese Messe, erhalte. Die Batik sei immaterielles Kulturerbe Indonesiens, welches am 2. Oktober 2009 von der UNESCO in der Liste des Weltkulturerbes anerkannt wurde. Diese Anerkennung fördere die nationalen Batik-Handwerker und Batik-Industrie dabei, ihr Geschäft zu entwickeln, sodass man die Einnahmen, die zum Wohlstand führten, verbessern könne. Laut dem Minister Erlangga Hartarto sei der Hauptmarkt der indonesischen Batik-Produkte Japan, die USA und Europa. Er gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass diese Batik-Messe für die indonesische Batik international werben könnte. Das indonesische Generaldirektorat für Luftverbindung des indonesischen Verkehrsministeriums gab bekannt, dass Flüge zwischen Indonesien und Katar trotz des Abbruchs der diplomatischen Beziehungen der vier nahöstlichen Länder, Ägypten, Libyen, Jemen und Malediven und dem damit eingehenden Flugverbotes der Fluggesellschaften Katars weiterhin fortbestünden. Die Direktorin für Lufttransport des indonesischen Verkehrsministeriums Maria Christi Endahmuni sagte vorgestern in Jakarta, dass es durch den Abbruch der diplomatischen Beziehungen keinen signifikanten Einfluss auf die indonesischen Flugverbindungen gebe. Zurzeit bestünden zwischen dem Emirat und Indonesien gute Beziehungen und sei Katar, das für seine Glaubwürdigkeit zu kämpfen habe, eines der potenziellen Flugziele, vor allem für den Tourismus. Endahmuni fuhr fort, dass Katar zurzeit Flüge der Pilger nach Mekka mit Transit in Doha in Katar betreiben würde und nun damit beschäftigt sei, dafür zu sorgen, dass sie immer noch in Saudi-Arabien landen könnten. Die Partei für die Auferstehung der Nation, PKB, führte gestern in Jakarta einen Dialog mit dem russischen Botschafter in Indonesien, Mikhail Galuzin, durch, um die Möglichkeit zur Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Russland in der Terrorismusbekämpfung zu erörtern. Der Leiter der PKB-Partei, Muhaimin Iskandar, sagte in Jakarta, dass Indonesien und Russland diese Zusammenarbeit realisieren sollten. Beide Länder sollten dringend im Informationstechnologiebereich zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit werde in der Wissenschaft, Kultur und der politischen Partei realisiert werden, erklärte Muhaimin Iskandar weiter. Er fuhr fort, die Vertreter der Parteien in Indonesien würden die Vertreter der russischen Parteien über das Parlament treffen, um über diese Zusammenarbeitsmöglichkeiten zu diskutieren. Burman Rahman zeigt sich optimistisch, dass die Handelsbilanz beider Länder sich in Zukunft steigern kann. Er hofft, dass die Handelsbilanz beider Länder über 1,5 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.313,72 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.349,33 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.354 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 26 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 86%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Wieder beim Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über reiche Ziele, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, eine Reise nach Lumajang aus Java zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Lumajang ist ein Bezirk in der Provinz Ostjava. Er grenzt am Bezirk Probolinggo, Jember, Malang und am Indischen Ozean im Norden. Lumajang ist für seine verschiedenen Touristenziele wie die Küste, Seen und Wasserfälle bekannt. Wenn Sie andere Touristenziele in Lumajang genießen wollen, können Sie möglicherweise die Teeplantage Kertowono besichtigen. Sie liegt in der Gegend Gucialit, dem sogenannten gleichnamigen Amtbezirk Gucialit im Großbezirk Lumajang. Wenn Sie die Teeplantage Kertowono besuchen, können Sie eine schöne Erfahrung durch eine Wanderung in dieser genießen, also einen Besuch mit Ökotourismus-Konzept. Touristen mit besonderem Interesse können die Teeplantage mit dem Trail-Motorrad oder mit dem Fahrrad umfahren. Wenn Sie zelten wollten, gibt es einen Campingplatz in Kampung Baru oder auf dem Hügel Inspirasi und auf dem Gipfel 74. Im Hügel Inspirasi können Sie die Landschaft des Sonneneingangs vor dem Hintergrund der Berge und Meere genießen. Sie können die Berge Semeru, Lemongan Raung und Argo Putro dort sehen. Teeplantage Kertowono bietet auch den Besuchern eine Ausbildung im Teeanbau an. Wenn Sie diese Teeplantage besuchen, werden Sie vom Verwalter der Plantage dazu eingeladen, den Prozess der Verarbeitung der Teeblätter zu besichtigen. Es begins vom Flugen der Tablätter bis zum Tee ausprobieren. Sie können um die Tempranthase gehen und die Teefabrik besuchen, um verschiedene Teeverarbeitungsgeräte zu sehen. Wenn Sie an einer Ausbildungsreise in dieser Teeplantage teilnehmen, sollten Sie eine Gruppe bilden, die 10 Personen umfasst. Sie werden dabei von einem Reiseführer begleitet werden. Liebe Hörer der niederländische Teeplantage Betrieb Kertowono liegt im Gebiet der Plantage Nusantara 12 PTPN 12. Sie ist etwa 2297 Hektar groß und liegt etwa 650 bis 1250 Meter über dem Meeresspiegel. Die Teeart, die in dieser Plantage angepflanzt wird, ist Schwarztee. Dieser Tee wird seit 1910 von N.V. Tischner von Am Farm Lerchem, Teefoka, einem Stadtbetrieb der niederländischen Regierung, die seit 1875 die Flächen eröffnete, gepflanzt. Von der Stadt Rumajang aus liegt Kertowono etwa 55 Kilometer entfernt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Wissenschaft und Technologie, Flora und Fauna, Entdeckungen und Tradition berichten. In diesem heutigen Programm informieren wir Sie über das WIDI internationale Angelturnier auf den Molukken. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz und über Livestreaming in www.voi.co.id hören. Viel Spaß beim Zuhören! Liebe Zuhörer, WIDI ist eine Inselgruppe im Dorf Gane Luar im Bezirk Südhalmahera auf den Nordmolukken. Diese Inselgruppe besteht aus 99 kleinen Inseln und 3 Atollen. Sie hat eine eigene Schönheit und Einzigartigkeit. Der Sand ist weiß und das Wasser ist blau und sauber. Dort sind die Korallenriffe wegen ihrer verschiedenen Seebioarten sehr vielfältig. Von Dutzenden der kleinen Inseln in der WIDI-Inselgruppe gibt es nur eine bewohnte Insel namens Daga-Insel. Die lokalen Bewohner leben von Seeprodukten, vor allem von gelben Thunfisch, Yellowfin Tuna und Hundechan Thunfisch, Doktortina, is. Es ist kein Wunder, dass die WIDI-Insel als Fischscheune genannt wird und zum Gastgeber des internationalen Angelturniers WIDI International Fishing Tournament
WIFT 2017 ausgewählt wurde, dass sie zudem hervorragende maritimen Touristenobjekte vom Bezirk Sutmahera in der Provinz Nordmolukken sind. Liebe Zuhörer, wie die International Fishing Tournament WIFT 2017 ist das größte internationale Angelturnier, das in Indonesien veranstaltet wird. Es wird auf der Widi-Insel in Sutmahera vom 25. bis 29. Oktober 2017 stattfinden und ist ein Teil des Regierungsprogramms, die Nutzung der See- und Fischereiressourcen zu optimieren. Das Regierungsprogramm ist eine Realisierung Indonesien als Weltmaritimenachse. Verschiedene nationale und internationale Angelgemeinschaften unterstützen dieses Angelturnier. Etwa 300 professionelle Angler werden an diesem Turnier teilnehmen. 60% Teilnehmer kommen aus dem Ausland und 40% aus dem Inland. Tausende von Fischerbooten in Nordhalmahera sind daran beteiligt. Die ausländischen Teilnehmer kommen aus den USA, Malaysia, Singapur, Japan, Thailand, Australien und Spanien. Die einheimischen Teilnehmer kommen aus einigen Gebieten in Indonesien. Etwa 50 Schiffe von Tip-In Kamika sind für das internationale Angelturnier 2017 bereitgestellt worden. Die lokalen Fischer unterstützen auch das Turnier. Liebe Zuhörer, das internationale Angelturnier 2017 hat das Thema North Moluccas World Fishing Destination oder auf Deutsch übersetzt Weltangelziel North Moluccans. Der Sekretär des Tourismusministeriums Ukus Kuswara sagte dazu, das WIFT-Turnier 2017 werde indirekt die Provinzwirtschaft durch Angeltourismus und die Angelindustrie ankurbeln. Dieses Event soll die nationale Angelindustrie durch ein Befähigungsprogramm der Gesellschaft in den Küstengebieten fördern. Geplant ist, dass das WIFT-Turnier 2017 vom indonesischen Präsidenten Joko Widodo eröffnet und vom Gouverneur der Provinz North Molucca geschlossen werden soll. Im Turnier soll der Pokal des Präsidenten Joko Widodo erobert werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service, Voice of Indonesia. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied, das in den 80er Jahren populär war. Dieses Lied hat den Titel Sakura oder auf Deutsch Kirschblüte. Gute Unterhaltung.
Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang ambunya peranan jiwa asmara. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak ini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat.
di peluk asmara.
Thank you.
Liebe Zuhörer, das war Sakura, das von dem begabten Sänger Faris Rustamonov gesungen wurde. Man nennt ihn Faris RM. Er ist ein Sänger und Musiker in Indonesien. Er kann viele Musikarten spielen, wie unter anderem Klavier, Trommel und Gitarre. Faris singt die melancholische Poplieder, die mit Jazz, Pop und Rock vermischt sind. Dadurch hat Faris das neue Konzept für dem Lied Sakura, das mit dem Bass und Schlagzeug dominiert wird. Durch dieses Konzept erhält dieses Lied eine gute Reaktion in der indonesischen Musikliebhaber. Danach wurde das Lied Sakura auf dem Musikmarkt gut verkauft. Das Musikgenre von Faris RM wurde von den Neuankömmlingen und neuen Musikgruppen beeinflusst, wie unter anderem Emerald und Krakatau Band. Liebe Zuhörer, nun hören Sie ein Lied von Faris RM mit dem Titel Barcelona. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade Barcelona, das von Faris RM gesungen wurde. Dieses Lied erzählt über die Barcelona-Stadt in der Nacht. Faris wurde von der Nachtleben der Barcelona-Stadt inspiriert, die sehr schön, leuchtend und beeindruckend ist. Liebe Zuhörer, bevor wir uns von Ihnen verabschieden, präsentieren wir Ihnen ein Lied von Faris RM mit dem Titel Kurnia dan Pesona oder auf Deutsch Gunst und Reis. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal im gleichen Programm. RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.